Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schreib einfach, dem Schreibpodcast mit mir, Annabel Stehl und
Nicole Böhm.
Hallo.
Hallo. Ich bin sehr froh, dass diese Aufnahme geklappt hat.
Ja, ich bin zu spät, muss man dazu sagen. Ich habe es irgendwie verpeilt, das ist meine Schuld.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben nicht sehr klar kommuniziert.
Eigentlich hast du ziemlich klar kommuniziert. Ich habe es mir einfach nicht in meinen Kalender eingetragen. Und wenn das passiert,
ich gerade unterstützen.
Ja, ich glaube jetzt, wir nehmen jetzt seit über einem Jahr hier auf. Die Leute kennen uns. Ich glaube, ich kann jetzt ehrlich sein. Ich habe ein Hirn wie ein Sieb, wenn ich im Stress bin. Deswegen alles, was ich mir nicht aufschreibe, vergesse ich.
Ja, ich auch.
Das war eines dieser Dinge.
Das ist eine Katastrophe. Aber tatsächlich hätten wir meine Antwort auch so interpretieren können, dass wir erst am Mittwoch aufnehmen. Ich wurde dann nämlich selbst sehr unsicher. Weil meine Antwort lässt Raum zur Interpretation offen.
So oder so, wir haben es jetzt geschafft, sind jetzt hier.
Das nachdem wir uns so ein paar Minuten angeschwiegen haben und drauf gewartet haben,
dass sie das reißt. Ja, dann ging es nämlich noch weiter und ich dachte, ach, Nicole muss noch das Programm starten und Nicole guckt mich so an, hat gewartet, dass ich starte und es war schön, dass wir es alle hergeschafft haben. Wir wurden übrigens bei der Signierstunde nicht einmal darauf angesprochen, dass Leute vom Podcast hergefunden haben. Ja. Das heißt, niemand hat den Podcast auf der Leipziger Buchmesse gehört.
Ich war sehr traurig.
Also ich musste Nicole auch erstmal beruhigen danach. Ja. Traurig, wütend, enttäuscht auch ein bisschen. Nee, das war okay. Es war eine sehr, sehr schöne Messe.
Ich wollte alles hinschmeißen danach.
Oh Gott. Nein, tatsächlich, auf der Messe aber sind sehr viele Leute zu mir gekommen, haben gemeint, dass sie den Podcast mögen. Das ist mir tatsächlich häufiger passiert.
Das ist schön, das hat mir auch niemand gesagt.
Aber du hast ganz oft, du hast geschrieben bekommen. Die Leute haben
das stimmt.
Bekommen, in ihrer Lese-Runde.
Ich habe Nachrichten bekommen.
Ja.
Ja, aber wenn wir schon dabei sind, dann kannst du gleich mal loslegen, wie deine Wochen waren, Liebling.
Insane, also die Buchmesse war krass irgendwie. Es war, ich weiß noch, anfangs meinte ich so, ach, so viele Termine habe ich gar nicht. Dann war es irgendwie doch absoluter Stress irgendwie. Aber positiver Stress. Also ich hatte richtig, richtig schöne Events. Ich durfte richtig viel moderieren. Mein absolutes Highlight war das Pen and Paper. Das hatten wir auf der großen Bühne. Und die große Bühne war wirklich groß. Und wie immer hatte ich Schiss, dass niemand kommt. Wie immer ist es nicht eingetreten. Wird es mich abhalten, davon nächstes Mal Schiss zu haben? Nein, natürlich nicht. Das war sehr, 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 sehr schön. Ich fand die Signierstunde mit dir auch richtig toll. Mein anderes Highlight neben Pen and Paper war die Lesung mit dir. Nicole und ich hatten ja am Sonntag die Lesung. Und die war eigentlich, es war super kurz, wir hatten nur eine halbe Stunde, aber sie war so witzig. Wir haben eine andere Stelle gelesen, die hat irgendwie sehr gut funktioniert. Die Leute haben so viel gelacht. Mir fällt gerade auf, dass es voll gut zum heutigen Thema passt.
Das stimmt. Nicht
und es war richtig, richtig schön. Und was das Coole an der Messe war, fand ich, also bei dieser Lesung, das war in der Messebuchhandlung, also Hugendubel macht dort die Messebuchhandlung und da drin ist wie so eine Art Mini-Veranstaltungsraum. Also man war auch so ein bisschen abgeschirmt von der Messe. Ich fand es vom Ton her extrem gut im Vergleich zu den anderen Bühnen. Und irgendwie hatten wir gefühlt aber auch Laufpublikum, also Leute, die uns gar nicht kannten, die dort saßen. Und dadurch haben viele Leute das Buch geholt und kamen dann ja auch danach nochmal zum Signieren, die uns nicht kannten. Und irgendwie finde ich das so cool, weil das sind so Leute, die erreichst du außerhalb von der Messe ja nicht. Also ich meine, du hast immer so ein, zwei Leute, die sich in eine Lesung reinverlaufen, aber das war es normalerweise. Und über Instagram erreichst du auch nur noch die Leute, die dir folgen. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr cool, da so diese Leute zu erreichen und auch so Publikum, das wir vielleicht sonst nicht haben. Also es waren auch ein paar ältere Leute dabei. Ein Mann hat sich die ganze Zeit richtig einen abgelacht. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich glaube, der wurde von seiner Frau eigentlich reingeschleift, aber der hatte auch Spaß. Und das war einfach auch richtig toll. Also insgesamt war die Messe einfach schön. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt, so mit Leuten zu plaudern. Wir haben uns ja eigentlich auch kaum gesehen, obwohl wir halt die Events hatten. Außerhalb der Events haben wir uns gar nicht gesehen und bei den Events konnten wir nicht reden. Also irgendwie war das voll schade und so ging es mir halt mit ganz vielen Leuten. Ich hatte halt Events mit Leuten, aber da redet man ja dann nicht privat und dann muss man schon weiterhetzen. Das war ein bisschen schade, aber die Messe war super schön und die Woche danach war dann sehr arbeitsintensiv, weil man während der Messe ja nicht normale Sachen arbeitet. Aber am Wochenende jetzt war ich bei meinen Eltern und es war einerseits anstrengend, weil ich bin im Auto gefahren. Ich musste 7 Stunden am Stück im Auto fahren. Das war schon hart, aber es war fast 300 Euro günstiger, als mit Zug zu fahren.
Das ist einfach so krass.
Das ist einfach so. Also wir sind zu zweit gefahren, deshalb fast 300 Euro. Crazy. Und es war aber richtig, richtig schön. Also ich komme ja vom Dorf und es war so eine Dorfparty. Und wir haben irgendwie schon vor Monaten ausgemacht, dass wir da hinfahren. Und meine Eltern haben sich voll gefreut und ich habe so alle von früher wieder gesehen. Also es war irgendwie richtig schön tatsächlich, da mal wieder zu sein. Ich war auch auf dieser Fete seit 10 Jahren nicht mehr. Und das war, wie als wäre ich so eine Zeitkapsel gestiegen. Das war ganz cool. Ja. Mhm. Jetzt stecke ich mitten im Lektorat und bin todesgestresst, aber auch auf eine okay Art und Weise. Lektorate stressen mich einfach immer. Echt? Das war bei mir so los. Ja, aber tatsächlich einfach wegen Zeitdruck, weil ich will, dass es das bestmögliche Buch wird. Und ich habe auch nur noch diese Woche Zeit, weil mein Release ja einen Monat vorgeschoben wurde. Und deshalb, ja, ich schwimme gegen den Strom. Ich mache nicht, schiebe nicht nach hinten, ich schiebe nach vorne. Nicht mal bewusst. Das ist einfach
das passiert. Das ist krass.
Ja. Naja, das war meine Woche. Wie waren deine Wochen, Liebling?
Ja, ich war auch auf der Messe. Surprise. Ich hatte nicht so viele Termine wie du. Ich war freitags ganz gechillt tatsächlich auf der Messe und bin mit Laura und Nina eine ganze Weile rumgelaufen und das habe einfach so ja, terminlos mich von der Messe treiben lassen. Das war echt sehr schön, weil ich auch genug Zeit am Stand hatte. Also ich war bei HarperCollins am Stand, habe mit meiner Lektorin ein bisschen geplaudert und ja, habe mir halt alles erstmal in Ruhe angeguckt. Freitags war es ja auch noch nicht so voll. Also es war zwar schon voll, aber samstags war ja der absolute Ausnahmezustand. Ich glaube, ich habe noch nie so eine volle Messe wie samstags erlebt. Und ja, mein Schockerlebnis Samstagmorgen war ja die Signierstunde, weil ich Dödel irgendwie dachte, die ist um 12. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich einen Termin. Ich hatte einen Termin um 12 drinstehen mit meiner Agentin. Und ich glaube, irgendwie habe ich dann nur auf die 12 Uhr geguckt und gedacht, ja, ja, ganz gechillt. Und wir sind so kurz nach 10 los. Gott sei Dank, als du mir geschrieben hast, ob ich schon da bin. Und ich denke mir so, wieso schreibst du mir so früh, ob ich schon auf der Messe bin? Und ich so, ja, ja, wir fahren gerade los. Und wir sind auch super dahin gekommen, bis 250 Meter vor der Messe. Da standen wir nämlich dermaßen im Stau, dass wir für dieses letzte Stück noch so knapp 40 Minuten gebraucht haben. Und ich bin so auf die Minute, glaube ich, fast genau zu dieser Signierstunde erschienen. Es war wirklich so eine Punktlandung.
Ja.
Da habe ich ein bisschen geschwitzt im Auto.
Ja, und frag mich mal, ich sitze alleine vor all diesen Leuten und denk so, oh je.
Ja, also das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Ich wäre eigentlich auch ausgestiegen und gelaufen, es wäre viel, viel schneller gegangen, aber ich hatte leider kein Ausstellerticket und man kommt da hinten nur mit den Ausstellertickets rein. Das heißt, ich hätte einfach nochmal um die komplette Messe irgendwie rumlaufen müssen und ich bezweifle, dass ich durch den Besuchereingang schneller gewesen wäre, weil ja, da kommst du ja auch nicht voran. Und deswegen habe ich es halt ausgesessen und wir haben uns wirklich so, wir haben den Eingang schon gesehen und die ganze Zeit so, es kommt näher, es kommt näher. Es war einfach richtig schlimm, aber dafür war die Signierstunde sehr schön und ich habe mich sehr gefreut, dass so viele da waren. Es war auch richtig, richtig toll.
Ja.
Genau, und danach hatte ich noch ein paar andere Termine mit meiner Agentin eben und mich da noch gut unterhalten und ja, bin so quer über die Messe gestreunt, habe noch ein paar Freundinnen getroffen. Es war wirklich sehr schön. Also es war eigentlich eine entspannte Messe, bis auf diesen Schocker da an der Signierstunde. Und die Lesung war natürlich richtig, richtig, richtig klasse.
Ja.
Das hat echt Spaß gemacht. Ich fand es auch wirklich gut organisiert mit diesem separaten Raum quasi. Also ich hatte es mir vorher nicht so richtig vorstellen können, aber es hat echt gut geklappt. Ja, genau. Und ansonsten war ich sehr erledigt, weil wir sind sehr spät immer ins Bett gegangen. Und Messestress und wenig Schlaf. Das stecke ich nicht so gut weg, deswegen war ich die Woche darauf ziemlich im Eimer und habe einfach gerade so dermaßen viel zu tun. Aber das hast du ja auch gerade gesagt, es ist echt der Wahnsinn. Ich hatte dann auch noch den Release vom Schwarzen Element am 2. Und es ist eigentlich, war es nicht sehr schlau, das auf den Dienstag zu legen nach der Buchmesse, aber ich wollte halt unbedingt den 2.5. als Release-Tag, weil ich das ein cooles Datum finde. Aber ja, ich habe ihn so irgendwie so halb miterlebt und halb geschlafen. Es war irgendwie ein merkwürdiger Zustand. Aber die Rückmeldungen sind alle sehr, sehr schön. Es freut mich über alle, die lesen und denen die Geschichte gefällt. Und ja, da geht es jetzt dann auch schon wieder für mich weiter mit dem nächsten Buch setzen und mit Folge 3 schreiben und mit Folge 4 schreiben. Ich hatte ein sehr, sehr langes Gespräch mit meiner Lektorin am Freitag. Wir haben einfach einen ganzen Vormittag über diesen Plot geredet und alles aufgedröselt. Es war richtig gut. Jetzt muss das alles geschrieben werden, neben meinem Geheimprojekt, an dem ich auch noch bin. Und das jetzt dann diese Woche die 70.000 knacken wird. Die Buchmesse hat mich einfach so rausgeworfen aus diesem Projekt. Ich war so gut im Flow vor der Buchmesse. Es lief echt jeden Tag, habe ich so meine 3.000, 4.000 Wörter geschrieben. Und dann kam die Buchmesse und ich habe mir heute Morgen so gerade irgendwie die 2.000 Wörter aus den Fingern gesaugt. Das ist einfach, ich bin immer noch nicht in meinem Schreibflow wieder drin.
Das verstehe ich, aber also es war bei mir während der Buchmesse auch so. Da habe ich mir auch möglicherweise gar nicht vorgenommen zu schreiben. Und jetzt nächste Woche die Lesereise wird da auch nicht helfen. Ich werde es einfach danach, weiß ich nicht, von morgens bis abends schreiben oder so. So schön, wenn sich das, die Routinen immer zurechtlegt, irgendwas kommt und sprengt sie.
Ja, das kann ich leider nicht. Ich habe nur so gewisse Phasen am Tag, wo ich wirklich effizient schreibe. Und alle anderen sind dann eher so, ich quäl mich ein bisschen durch. Ich meine, das kann man schon mal machen, weil wir sagen ja auch immer, wenn du keine Motivation hast, musst du halt ohne schreiben. Aber ja, manchmal bringt es dann halt auch nichts.
Ja, voll. Ach ja.
So.
Ja. So, viel zu tun.
Genau,
bei viel allen, zu tun. Aber das haben wir eben auch schon kurz festgestellt, bevor wir die Aufnahme gedrückt haben. Irgendwie bei allen ist gerade so viel zu tun.
Mhm.
Das ist wirklich, wirklich krass.
Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie du die Überleitung zu unserem Thema hinbekommst.
Naja, ich kann ja an vorhin anknüpfen. Ich habe ja erzählt, dass die Leute richtig viel Spaß hatten bei unserer Lesung und so richtig gelacht haben. Und das hat mir umso mehr Spaß gemacht, dann das zu lesen. Und wir haben eine, wie ich finde, sehr, sehr witzige Szene vorgelesen von einer Party in Let's Be Wild. Und wir haben auch schon angeteasert auf die, wie ich finde, witzigste Szene, die wir haben in Let's Be Bold. Und ich freue mich auch schon, die sehr mit dir zu lesen. Und unser heutiges Thema, das wurde sich nämlich gewünscht, ist Humor in Büchern, beziehungsweise in Nicoles Leserunde kam das Thema tatsächlich auf. Da hat nämlich jemand gefragt, also erstmal Lob an Nicole, weil Nicole es nämlich schafft, in den Büchern das Gleichgewicht zwischen Ernst, Witz, Harmonie, Streit und so weiter zu halten. Und es bei Nicole immer Stellen gibt, an denen die Person schmunzeln oder tatsächlich lachen muss, sei es über Dialoge oder eine bestimmte Wortwahl. Und da war dann der Wunsch, dass wir im Podcast einmal über Humor reden könnten. Also ob der einfach beim Schreiben kommt, weil wir selbst super schlagfertig sind zum Beispiel, ob es irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, was Menschen lustig finden, wie wichtig uns Humor, Sarkasmus und so weiter ist. Und dann dachten wir, greifen wir das mal auf.
Mhm. Genau, wissenschaftliche Erkenntnisse habe ich keine, muss ich zugeben. Ich habe nicht recherchiert, ob es wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Humor gibt.
Ich glaube, es ist auch sehr individuell. Ich glaube, also was ich glaube, es gibt schon tatsächlich so Altersunterschiede oder auch Zielgruppenunterschiede, besser gesagt, beim Humor. Habe ich gemerkt, weil ich gerade wieder in der Heimat war. Mein Papa hat einen sehr anderen Humor als ich. Der ist so ein kleiner Boomer, der hat einen kleinen Boomer-Humor. Manche Sachen davon finde ich auch witzig. Bei anderen denke ich mir so, Alter, den Spruch hättest du in den 50er bringen können, nicht mehr heute. Da war er nicht mehr auf der Welt, aber egal. Ich glaube, so Sachen kann man schon ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, man kann im Jugendbuch einen anderen Humor nutzen, als wenn man einen Cozy Crime für die Menschen über 50 schreibt. Ich glaube, da kann man sich vielleicht auf, ich weiß nicht, ob es eine Wissenschaft ist, aber auf irgendwelche Studien berufen oder so. Und was ich auch finde, was, denke ich, allgemeingültig gesagt werden kann, ist, dass Humor marginalisierte Gruppen und so nicht verletzen sollte. Also das ist, finde ich, kein lustiger Humor. Ich weiß, dass manche Comedians das machen und dass es da viele Diskussionen gibt, was Satire und Humor und so weiter alles dürfen. Aber Humor sollte meiner Meinung nach nicht nach unten treten.
Ja. Genau, ich glaube, es gibt halt auch verschiedene Arten von Humor. Also es gibt ja auch so dieses klassische Slapstick eben, weißt du, wo du über dumme Dinge lachst, die Menschen passieren oder so. Manchmal finde ich auf TikTok diese Art von Humor, über die ich so gar nicht lachen kann, weil ich es einfach nicht witzig finde, wenn Menschen komische Dinge passieren und oder wenn man sich über Leute lustig macht, so wie du eben auch gesagt hast. Darüber kann ich persönlich jetzt nicht lachen. Früher gab es die Sendung, wahrscheinlich kennt die mal wieder keiner, die hieß Verstehen Sie Spaß?
Doch, die kenne ich.
Doch, oh, okay.
Ha!
Sehr gut, genau. Und da wurden quasi Leute verarscht und denen halt irgendwas, also die wurden halt in irgendwelche Situationen geworfen und die wurden dann halt verarscht und hinterher hieß es dann so, Verstehen Sie Spaß? Und über sowas kann ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht lachen, weil ich finde, es hat auch nichts damit zu tun, ob du Spaß verstehst oder nicht, wenn du wirklich denkst, eine Situation ist ernst und du reagierst drauf und später sagt dir jemand, ah, nee, es ist übrigens nur ein Spaß. Das finde ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht witzig, aber bestimmt gibt es Menschen, die das lustig finden. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, auch so dieser Schenkelklopfer-Humor. Weißt du, was ich meine? So dieser In-Your-Face-Witz einfach. Die Sachen finde ich tatsächlich meistens nicht sehr lustig.
Witzigerweise muss ich daran denken, dass wir ja zusammen letztes Jahr in Tanz der Vampire waren. Und das ist ja teilweise auch so sehr klamaukig, sehr slapstick. Und das fand ich dann nämlich nicht so witzig. Und ich weiß, dass Tanz der Vampire, dass alle das feiern, dass es so eines der Urmusicals ist. Ja. Aber da ich das jetzt ja zum ersten Mal gesehen habe, also ich glaube, früher hätte ich da mehr drüber lachen können, habe ich es jetzt gar nicht so sehr gefeiert wie alle um mich drumherum, weil ich dachte, es war so ein bisschen, mir persönlich ein bisschen zu plump beim Humor einfach.
Genau.
Ja. Ja, das stimmt. Nee, da bin ich, bei dir.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Alterssache ist oder nicht, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube nicht wirklich, weil Mario Barth macht ja auch, finde ich, sehr, sehr, sehr plumpe Witze. Ich finde die überhaupt nicht lustig, aber eine Freundin von mir geht auf seine Shows und findet das super. Und die ist in meinem Alter, wir sind der gleiche Jahrgang. Und ich glaube genauso, es gibt auch Bücher, wäre es jetzt doof, Namen zu nennen, weil wie gesagt, ich mag den Humor nicht so, aber es gibt Bücher, die greifen auch diesen Humor auf und die funktionieren super. Die sind auch regelmäßig auf den Bestsellerlisten und so. Ich persönlich glaube, die würden jetzt zum Beispiel in einem New Adult-Roman nicht unbedingt funktionieren. Ich finde aber, was für mich, also wofür ich Humor gern nutze oder auch Schlagfertigkeit, ist zum Beispiel, um meine Protagonistinnen auch näher zu bringen. Also wenn die gut viben und wenn die einen ähnlichen Humor haben, dann, selbst wenn ich nicht den gleichen Humor habe oder teile als Leserin, verstehe ich ja, dass die beiden näher bringen, dass das dann bei denen irgendwie von der Chemie her klappt. Und oder zum Beispiel Bianca Josivoni, wer von ihr was gelesen hat, sie hat immer sehr, sehr, sehr sarkastische, schlagfertige Protagonistinnen. Liegt daran, dass Bianca auch so tickt, klar. Aber ich finde, das gibt denen immer so ein, das charakterisiert die auch einfach sehr, sehr gut, weil ihre Protagonistinnen immer so richtig so haut drauf, schlagfertig sind. Das finde ich sehr spannend. Also man kann das auch definitiv gut zum Charakterisieren nutzen und halt, um Charaktere näher zu bringen.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht können wir, also witzigerweise, ich hatte es dir vor dem Podcast schon gesagt, kam heute Morgen auf meiner YouTube-Startseite ein Video genau darüber, warum Fluch der Karibik so witzig ist. Wahrscheinlich haben die gespürt, dass wir uns heute über Humor unterhalten wollen, deswegen habe ich es ausgespielt bekommen. Und das ging auch nicht lange, ich habe es mir dann angeguckt und dann habe ich so darüber nachgedacht und es stimmt tatsächlich. Und in Fluch der Karibik ist es so, dass sich die Charaktere ständig selbst zitieren. Ich glaube, mir wäre das nie so aufgefallen, wenn die das nicht gesagt hätten. Zum Beispiel am Anfang sagt irgendwie Jack Sparrow, ich spoilere jetzt einfach, weil ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass dieser Film alt genug ist, dass ihn jeder gesehen hat. Mhm. Und wenn nicht, dann seid ihr jetzt selbst dran schuld. Dann als Jack Sparrow kommt er da am Hafen an und der nimmt ja die Elizabeth Swann kurz als Geisel quasi, weil er ja fliehen muss vor den, ich würde jetzt nicht sagen Polizei, weil es ist ja keine Polizei, vor den
Wachen,
genau. Leute. Und dann sagt er irgendwie, so diesen Tag werdet ihr nie vergessen, weil das ist der Tag, an dem ihr beinahe Captain Jack Sparrow gefangen genommen hättet. Und dann flieht er ja und dieser Satz, der kommt tatsächlich noch zweimal drin vor, aber in Situationen, und das macht es genauso witzig, weil in Situationen, wo du nicht so damit rechnest, also später wird er ja gefangen genommen von dem, ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie dieser Typ heißt, der auch mit Elizabeth dann, der sie heiraten soll.
Ja,
dieser Oberwachmann.
Ich weiß auch genau, wie er aussieht. Aber
ja, ich weiß auch, wie er aussieht. Genau, aber der nimmt ihn halt fest und dann sagt er, dann wiederholt er nämlich auch wieder diesen Satz und sagt so, das war der Tag, an dem Jack Sparrow beinahe entkommen wäre. Und ganz später sagt Jack Sparrow nochmal, als er von dieser Klippe stürzt und ruft dann halt nochmal, erinnert euch dran, das ist der Tag, an dem Captain Jack Sparrow entkam oder irgendwie sowas und stürzt da von der Klippe. Und es war jetzt nur so ein Beispiel, warum das witzig wird, weil sich halt die Charaktere immer wieder selbst zitieren, genau wie mit diesem Palais. Das erklärt Barbossa ganz am Anfang und sagt so, Palais ist dies und das. Und dann greift es jeder Charakter immer, immer wieder auf in diesem Film. Dann fängt Elizabeth an und sagt, sie will Palais. Und dann irgendwann ist Jack an der Reihe und dem fällt halt dieses Wort nicht mehr richtig ein. Und dann druckst das so rum und es sagt so pa, 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 bis eben jemand sagt, ja, das heißt Palais und alle sind schon richtig genervt davon, weil halt dauernd jeder nach Palais fragt und das wirkt halt in der Situation tatsächlich auch dann immer witzig, also du lachst dann halt auch drüber, weil es einfach so eine Situationskomik ist, indem du die Charaktere sich halt ständig immer wieder zitieren lässt, entsteht diese Art von Komik. Mhm. Das fand ich ein sehr cooles Beispiel.
Ja, total, vor allem, weil ich finde, dass in Fluch der Karibik, also ich meine, Captain Jack Sparrow, jeder weiß, wie er läuft, jeder weiß, wie er so auftritt, mit was für einem Selbstbewusstsein, wie er sich aus Situationen rettet, dieses, ich habe ein Glas voll Dreck, wie er da auf seinem Schiff rumspringt und so. Ich glaube, wenn man so einen Charakter hat, der eine Eigenart oder irgendwie Sprüche oder so besonders lebt, dann ist dieser Charakter halt auch einfach witzig. Also es gibt ja auch Charaktere, die sind eher wie ernst oder haben sehr trockenen Humor. Dann gibt es Charaktere, die haben vielleicht einen eher kindlicheren Humor. Da würde ich jetzt Jack Sparrow einordnen und so. Und damit kann man ja auch ein bisschen spielen. Das finde ich eigentlich super spannend, wenn da nicht alle gleich ticken. Ja. Wenn man das so, ja, wenn das halt charakterisiert, wie eben so mit der Schlagfertigkeit gemeint, das finde ich sehr cool. Oder wie du halt meinst, so Running Gags quasi schon einbaut, das ist ja auch genau. Super cool.
Genau. Oder wenn du halt so Gags einbaust, dass die Leute einfach Fragen stellen, die nicht zur Situation passen. Also er wird ja irgendwann auch mit Elisabeth auf dieser Insel ausgesetzt und sie fängt dann an, den ganzen Rum zu verbrennen, um dieses Leuchtfeuer zu entzünden. Und er wacht ja auf zu diesem Leuchtfeuer und ist dann ganz entsetzt und sagt, wo ist der ganze Rum hin? Und sie erklärt ihm halt, warum sie es getan hat und warum sie das Ding entzündet hat. Und er so, ja, aber wo ist der Rum? Also es interessiert ihn eigentlich gar nicht, ob sie von dieser Insel wegkommen. Ihn interessiert halt nur, wo dieser Rum ist. Und wenn du halt Charaktere so ein bisschen, wenn du so eine ganz ernste Lage hast und irgendeiner der Charaktere macht halt trotzdem noch irgendwie einen Spruch, der nicht dazu passt, dann kann das auch witzig werden. Ich merke, je mehr man über Humor redet, umso unwitziger ist es.
Ja, wenn man so die, es ist immer so, wenn man Witze erklärt.
Es ist wirklich so schlimm. Und ich denke mir so, wenn ich das erkläre, dass es überhaupt nicht witzig ist, aber es ist witzig, das anzugucken. Wenn man's,
ja, tatsächlich, guckt es euch vielleicht an, weil erklärt wirkt es einfach nur super komisch. Nee. Aber das, was du gerade meinst, beschreibt ja diesen Comic Relief eigentlich ganz gut.
Genau.
Ich finde, das ist das, was die Person, die dir geschrieben hat, auch meinte, wenn du es so schaffst, so diese Ernsthaftigkeit mit Witz zu vermischen. Jetzt Beispiel Let's Be Wild, da haben wir es ja, also knapp im zweiten nochmal stärker, haben wir auch sehr traurige Themen drin, aber dann folgt wieder ein Kapitel mit einer lustigen Szene und so. Oder Tyler ist eigentlich in den meisten Fällen am Anfang und auch in Band 1 unser Comic Relief, weil er immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und so, auch wenn eine Lage irgendwie aussichtslos erscheint. Und das geht zurück, also selbst Shakespeare hat das schon gemacht, er hat ganz, ganz stark mit Comic Relief und so gearbeitet, dass wenn du halt eine sehr traurige oder eine sehr brutale Szene hast, dass du dann springst in eine eher witzigere Szene oder so, ja. Dass du eben diese Höhenflüge und dann stürzt du wieder tiefer und so. Und damit kann man ganz, ganz super spielen, um diese emotionale Achterbahn eben zu haben.
Ja, macht zum Beispiel auch König der Löwen, nachdem Simba seinen Vater verliert, flüchtet er da in die Wüste.
Spoiler!
Und trifft dann Timon und Pumba und du bist da am Boden zerstört, wenn er da aus dieser Schlucht rennt und weil er ja gerade seinen Vater verloren hat und diese Szene auch einfach unglaublich ist. Und dann kommt aber der Comedy Relief direkt danach. Also das nimmt ja auch wieder ein bisschen Druck raus. Und dann hast du so eine schöne Welle drin. Und wie du sagst, haben wir ja in der Let's Be-Reihe tatsächlich mehrere dieser Szenen drin, fand ich jetzt. Und Tyler war immer der gute Cuegeber für den Comedy Relief.
Ja, total. Und ich, also wie du halt meinst, so, es gibt so viele verschiedene Dinge. Also Jack Sparrow ist sehr, der übertreibt ja immer sehr. Und wenn du einen Charakter hast, der alles so super dramatisch und übertreibt, wirkt das natürlich auch schon witziger. Gerade wenn du ihn paarst mit sehr strengen Charakteren wie diesem, wir haben schon wieder seinen Namen vergessen, dieser Wachmann, keine Ahnung. Dann hast du auch so starke Kontraste. Und diese Szenen mit denen zusammen wirken einfach automatisch lustig, weil der eine ist so sehr aufs Gesetz bedacht und so. Und Jack Sparrow, der ist halt Pirat, den juckt es überhaupt nicht.
Ja.
Und hat dann irgendwelche witzigen Szenen. Und das, ja, funktioniert dadurch auch sehr gut, weil es eben diese starken Kontraste sind. Was man, glaube ich, aber auch bedenken muss, wenn man Witze macht. Ich glaube, man kann Insider oder Fachwissen vielleicht nutzen, aber ich glaube, es ist gut, wenn es Witze sind, die eine breite Masse auch versteht. Ist natürlich immer die Frage, Ironie, Sarkasmus, wir alle kennen das, wenn wir in Facebook-Kommentarspalten schauen, die meisten Leute verstehen es gefühlt nicht mehr, aber es sollte Leuten zugänglich sein, weil wenn ich jetzt mit meinem ich kann super viele Sprachwitze machen über Linguistik, aber keiner wird sie checken, außer Leute, ja, die auch Linguistik studiert haben, die sollte ich dann vielleicht nicht in das Buch reinpacken, aber andere Wortwitze, die irgendwie in einer breiteren Masse zugänglich sind, die kann ich natürlich verwenden.
Ja. Genau, oder es hilft dann halt vorher, die Situation schon zu erklären. Also wenn du jetzt Linguistik-Witze machen wolltest, müsstest du ja quasi vorher ein Setup dafür haben, indem du allen erklärst, warum was später witzig wird.
Ja, und dann sind Witze immer besonders witzig, wenn man sie erklärt. Das haben wir nämlich eben schon gemerkt. Das ist jetzt so super Szene.
Ja, oder wenn halt Charaktere nicht die Antwort geben. Also wenn du eine Frage stellst und es gibt mehrere Antworten darauf und der Charakter antwortet nicht mit der naheliegenden. Ich muss gerade überlegen, ob ich ein Beispiel dafür habe. Ich denke, mir fällt nur eins vom schwarzen Element, aber das wäre voll der Spoiler.
Nee, das können wir nicht spoilern.
Das kann ich nicht spoilern. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es gab irgendeine Szene in Golden Hill in Teil 2, Aiden kennt, also Aiden ist der Protagonist und der kennt eine berühmte Band, die auch in der One Last Reihe vorkommt. Ich glaube, das ist kein krasser Spoiler. Und er ist sehr gut mit denen befreundet. Und Arizona ist ein Riesenfan von dieser Band und die fangirlt halt die ganze Zeit herum und so. Und später hat sie eben eine Idee, wie sie diese Band, ich druck's nur so rum, weil ich jetzt wirklich überlege, ob das ein Spoiler ist, wie sie diese Band mit einbauen können, damit die ihr helfen. Und sie hat halt diese Idee und sagt so, oh mein Gott, zu Aiden. Und dann antwortet Aiden darauf, ja, den kenne ich aber leider nicht. Und die unterhalten sich eigentlich die ganze Zeit über diese Band. Und indem er aber, also ich meine, dass sie sagt, oh mein Gott, ist er darauf zu schließen. Du merkst auch in dem Moment, sie hat einfach einen Geistesblitz. Aber er antwortet halt nicht darauf so, ah ja, schieß los, was hast du für eine Idee? Sondern er sagt, nee, den kenne ich jetzt leider nicht. Und dadurch kann halt auch Witz entstehen. Es ist wirklich schwierig, über Humor zu reden.
Unsere Bücher sind witzig, lest sie.
Ja.
Nee, aber total. Ich habe gerade so an Serien gedacht, die ich lustig fand. Irgendwie ist mir Mean Girls eingefallen. Ich glaube, den kann man heute auch nicht mehr, der ist ja heute auch nicht mehr so ganz unproblematisch. Aber den habe ich früher geliebt, weil ich den so zum Schießen fand. Und da gibt es so eine Szene, wo Lindsay Lohans Charakter, Casey hieß sie, glaube ich, oder Katie hieß sie, Mittwochs müssen die immer alle pink tragen und sie kommt da in die Plastics, das ist so eine Girl Gang und so, Mittwochs tragen die alle pink und sie hat halt kein pinkes Oberteil, fragt ihre beiden Freunde so, hat einer von euch pink? Und der Typ meldet sich so, also er ist halt schwul, da fand man das damals halt nur lustig, dass Schwule tragen pink. Ich meine, er ist heute super problematisch und sagt halt so, ich habe eins. Und dann ist ein Cut zu der Szene, wo sie das Shirt trägt und alle tragen ihre super knappen Crop-Tops, pinke Shirts und sie trägt dieses XXL-Shirt von ihrem Kumpel. Und das allein war halt irgendwie schon witzig, wie sie so alle schick gemacht da langlaufen und sie hat so diesen Sack von Shirt an, der natürlich überhaupt nicht irgendwie zu ihr passt. Sieht aus, als sie ein Zelt tragen. Und solche Kleinigkeiten, also auch mit solchen Cuts kann man gut arbeiten. Ich meine, das geht in einer Serie vielleicht ein bisschen leichter als in einem Buch, aber auch damit kann man ja spielen, dass man irgendwie eine Szene enden lässt mit einem Satz wie, hey, ich helfe dir. Und dann kommt der Cut und dann kommt die neue Szene und du siehst, das ist gar keine wirkliche Hilfe eigentlich.
Ja.
Mit so Sachen kann man auch spielen. Und dafür, aber auch ein spannendes Beispiel, Mean Girls, weil wie gesagt, ich habe den damals gesehen, da war ich in der Grundschule, keine Ahnung, da war der Film gefühlt fortschrittlich, weil sie überhaupt irgendwelche queeren Charaktere hatten. Und jetzt guckt man sich das so an und denkt, es ist halt nicht lustig. Und selbst in ihrer Fortschrittlichkeit damals sind sie heute eigentlich so voll zurück. Das ist vielleicht auch was ganz spannend ist, weil das wird bestimmt bei Humor genauso sein, wenn wir uns in 10 Jahren heutige lustige Filme angucken und denken,
das ja. Ist, nee, ja, total.
Vielleicht nicht.
Das sagt man dann immer, der Film ist nicht gut gealtert.
Ja, super viele Filme, tatsächlich, ja.
Ja, ich meine, Schuh des Manitou fand ich damals auch sehr lustig.
Ich musste auch gerade an die Brüder denken. Ich fand Traumschiff Enterprise immer super gut und ich gucke ihn mir extra nicht mehr an. Aber da, finde ich, haben sie Wortwitze super gut gemacht, weil ich weiß, da steht dieser Soldat und da liegt so eine Packung Pralinen rum und dann sagt der andere so, wegtreten, und er meint natürlich, dass der Soldat zurücktreten soll und er tritt diese Packung Pralinen weg und so Kleinigkeiten halt. Ich finde, dass die, also ob die jetzt gut gealtert sind oder nicht, dass diese Wortwitze und die spielen so mit Sprache, das mochte ich immer richtig, richtig gern. Und ich finde, das ist auch ein Vorteil davon, das ist halt ein deutscher Film und du merkst, dass da sehr, sehr viel mehr Wortwitze eingebaut werden können, als wenn du übersetzte Filme guckst, weil natürlich können Wortwitze nicht so gut übersetzt werden. Und das ist tatsächlich ein Vorteil, den deutsche Filme dann haben. Du merkst, dass die sehr, sehr viel mehr mit Worten spielen, als diese Hollywood-Blockbuster, die wir gucken.
Das stimmt, es sei denn, du guckst im Original, fällt mir auch wieder König der Löwen ein, weil der nämlich im Original tatsächlich witzig, also ich finde ihn witziger im Original. Und jetzt gerade auch bei dieser Szene zum Beispiel, wo Simba, Timon und Pumba treffen, sagt Timon ja auch, boy, he looks blue. Und dann sagt Pumba daraufhin, nee, also ich würde sagen, er sieht eher so goldbraun aus.
Ja, es geht im Deutschen halt nicht.
Genau, das geht halt im Deutschen nicht, weil Blue ist ja nicht nur die Farbe blau, sondern eben halt auch noch der Zustand, also dass du eben traurig bist. Und das meint ja Timon damit. Aber sowas funktioniert dann nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie es ins Deutsche übersetzt wurde. Aber dieser Witz funktioniert dann natürlich so nicht mehr. Ja, und das meinte ich damit, dass du irgendwas sagst und du kannst das halt auf zwei Arten auch wieder interpretieren. Also das macht ja ein Wortwitz eigentlich aus. So wie mit dem Wegtreten oder Helix Blue oder so. Ja,
stimmt. Also ich gucke manchmal tatsächlich, ich gucke ja super viel im Original, eigentlich fast alles. Und manchmal spule ich zurück und switche auf Deutsch, um zu gucken, wie sie es dann machen. Es gab auch ein paar Beispiele, da finde ich sogar, haben sie es im Deutschen noch witziger hinbekommen. fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber bei irgendeiner Serie letztens dachte ich das, da habe ich dann extra auf Deutsch geswitcht, weil ich so dachte, boah, wie haben die das nur übersetzt? Und da haben sie einen komplett anderen Wortwitz eingebaut im Deutschen und den fand ich tatsächlich dann lustiger.
Ja, ich glaube, also, Dings war ganz gut übersetzt, Brooklyn Nine-Nine, aber das habe ich auch nur im Original gesehen.
Ja.
Das ist auch eine Serie, die ist auch voller Witz. Also da haben sie auch diese Running Gags, wie Name of Your Sex Tape. Also wenn irgendjemand was sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer da immer der Wortgeber ist, und dann heißt es hier immer, ja, das ist der Name deines Sextapes. Du kennst
ja, das sind so Running Gags, nicht, oder? Doch, ich kenne das. Ich habe nur gerade überlegt, das sind ja so Running Gags, die man auch, wenn man jetzt eine Serie schreibt oder ein Buch, ja auch einbringen kann. Wenn man das jetzt einmal sagt. Ich habe gerade tatsächlich nur so geguckt, ich habe gerade sehr nachdenklich geguckt, deswegen dachte Nicole, ich verzweifle. Ja. Ich habe mir überlegt, ob mir noch Titel einfallen. Aber zum Beispiel How Met Your Mother? Ich glaube schon, wo sie da auch immer General XY dann so gemacht haben, oder?
Das habe ich nicht im Original gesehen, ich habe es nur mit auf Deutsch gesehen.
Ja, wir haben sie im Deutschen übersetzt, ich weiß es nicht. Aber solche Running Gags, die sich halt dann durchs Buch ziehen können, oder das kann so ein Ding von zwei Charakteren werden oder so. Und darüber kann man ja auch dann total bonden.
Ja, genau. Ja. Oder halt einfach so abstruse Sachen sagen. Ich überlege jetzt gerade im schwarzen Element zum Beispiel, habe ich so ein One-Liner. So One-Liner finde ich auch mal witzig. Da ging es irgendwie darum, dass Daniel nie aufpasst, wenn sie Versammlungen haben. Und er hat mal wieder irgendeine Neuigkeit nicht. Also Daniel ist einer von den Seelenwächtern, die gehören da ins Team und so. Und er hat mal irgendeine Neuigkeit mal wieder nicht mitbekommen und dann sagt Kayla, das ist so seine Teamkollegin zu ihm, ja, es kommt davon, also ich schlafe ja nicht im Gegensatz zu dir bei den Versammlungen, sondern passe auf. Und dann sagt er halt, nee, ich schlafe ja auch nicht, ich überprüfe nur die Innenseite meiner Lieder auf Verletzungen. Und so One-Liner finde ich tatsächlich, wenn sie gut platziert sind, auch recht witzig, auch wenn sich das jetzt wieder überhaupt nicht witzig angefühlt
hat. Humor macht verletzlich, wie man gerade merkt. Ich weiß. Ich glaube, das ist aber immer so, wenn du Witze erklärst. Das funktioniert halt in der
Kontext. Das ist ganz schrecklich.
Das ist doch auch noch gut zu sagen, der Kontext ist auch wichtig.
Ja.
Nicole leidet und will am liebsten, glaube ich, gerade gehen.
Tja.
Ja.
So, das habe ich zu Humor zu sagen, glaube ich. Jetzt können wir noch analysieren, warum das jetzt witzig ist.
Boah, aber das war diese Wissenschaft, die dahinter steckt. Es gibt bestimmt ganz, ganz viel Forschung zum Thema Humor. Ich kenne keine davon. Ich glaube, es würde es auch mir noch mehr kaputt machen, so wie jetzt darüber zu reden, wenn ich jetzt anfange, Humor wissenschaftlich zu betrachten. Würde es mich, glaube ich, killen.
Ja.
Aber ja.
Ich mag Humor, wenn er so. Also wenn du irgendwie eine Szene hast, die so eine gewisse Tonalität setzt oder so eine gewisse Stimmung setzt und irgendjemand reißt dann halt einen Satz rein, der sehr konträr zu dieser Stimmung ist, dann finde ich persönlich das meistens, je nachdem wie taktvoll das gemacht ist, finde ich das meistens sehr witzig.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man tatsächlich seinen Humor für die Bücher verwendet, weil sonst müsste man sich ja sehr verstellen und du kannst ja eigentlich nur witzig schreiben, was du witzig findest. Das heißt, wenn dein Humor nicht der Mario-Barth-Humor ist, wirst du voll Schwierigkeiten haben, den so einzubauen, weil du dann ja selbst nicht drüber dachtest. Und du merkst ja an dir beim Schreiben, wenn du es witzig findest, ob es auch beim Leser ankommt und so. Und ich glaube, Humor ist ja total unterschiedlich. Und dann findest du halt deine Leserschaft, die deinen Humor teilt. Und das ist ja auch okay, weil nicht jeder wird dein Buch lustig finden. Nicht jeder wird Let's Be Wild. Nicht jeder wird diese grandiose Szene aus Let's Be Bold witzig finden.
Was ich nicht verstehen kann.
Kein Humor verstehen.
Aber wer nicht über die Grillzange lacht, der hat wirklich keinen Humor.
So, Nicole hat gesprochen. Es ist halt super individuell, so wie. Das ist eigentlich eh so. Das Buch muss dann, es muss den Humor von der Person treffen, es muss die romantische Stimmung von der Person treffen. So, es ist halt einfach so wie so ein kleines Puzzle.
Mm.
Und wenn du Glück hast, passen alle Puzzleteile oder halt irgendwie die meisten zumindest. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und um kurz auf die Frage einzugehen mit dem, ob wir wirklich alle so schlagfertig sind wie in den Büchern, ich glaube nicht immer. Weil beim Schreiben kannst du ja drüber nachdenken. Das kannst du ja in der Situation, wenn du aufgeregt bist und kontern musst, nicht zwingend.
Genau. Also erstens kann man nachdenken. Zweitens betrifft es sich ja selten persönlich. Wenn jetzt irgendwer was Doofes zu meinem Charakter sagt, bin ich ja davon nicht so emotional angegriffen, wie wenn das jetzt jemand zu mir sagt. Das heißt, du musst ja noch kompensieren, dass gerade jemand was Doofes zu dir gesagt hat. Und dann musst du dir auch noch eine schlagfertige Antwort ausdenken. Ich glaube, man kann es bis zum gewissen Grad tatsächlich lernen, Schlagfertigkeit. Aber ja, in Büchern ist es halt definitiv der Vorteil, dass wir eine Weile drüber nachdenken können.
Schreiben kann voll das gute Training sein für Schlagfertigkeit.
Ja.
Du übst ja die Dialoge durch. Aber ich habe es auch voll oft, dass ich so über Dialoge nachdenke und dann notiere ich mir die schon mal, weil ich so denke, ach so ähnlich kannst du das dann ins Buch einbauen und so. Das habe ich auch oft. Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir in einer Situation sind und uns fällt die perfekte Antwort erst ein, wenn wir wieder zu Hause sind das oder
so oft
fünf
so.
Minuten später im Bus sitzen, das ist ganz normal.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja. Und dann denkt man so, oh, so und so hätte ich viel, viel besser antworten können. Dann spielt man das ganze Szenario in seinem Kopf durch und man gewinnt immer.
Immer.
Hatte ich letztens tatsächlich, weil ich mich mit einer Frau ein bisschen angelegt.
Oh.
Ja. Die meinte, meinen Hund dumm angehen zu müssen.
Ach stimmt, da war ich hattest 80, du, das hattest du geteasert.
Ja, das hat mich richtig, habe ich allen, glaube ich, erzählt, was mich so aufgeregt hat. Menschen, die Hunde hassen, sind, mit denen werde ich nicht warm.
Ja.
Niemals.
So.
Ja. So. Genau. Jo, so viel zum Thema Humor.
Mhm.
Wenn ihr jetzt richtig Lust habt, nach unseren lustigen Beschreibungen Fluch der Karibik zu gucken, let's go.
Das ist ein witziger Film.
Ich habe die ewig lang nicht mehr gesehen, aber ich habe es damals auch sehr, 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 sehr toll geliebt.
Ja, also Teil 1 ist witzig. Die anderen Teile, darüber können wir streiten. Aber
ich fand Teil 2 auch noch witzig.
Ich fand 2 und 3 tatsächlich nicht sehr gut.
Ich fand 3 auch konnten schlecht, aber Teil 2 fand ich noch super funny tatsächlich. Okay. Ich glaube, da war ich sogar 2-mal im Kino damals.
Hm.
Oh Gott, ja. Das bin ich bei Nicole auch so unter ihren Humor-Toleranz-Barometer gesunken.
Nein.
Jetzt ist vorbei.
Das gut. Ist okay.
Bevor Nicole und ich uns jetzt streiten.
Ja, über Fluch der Karibik, bestimmt.
Immerhin fand ich Thor nicht gut. Wer wissen will, wie Humor nicht funktioniert,
oh, ja.
Kann sich den neuen Thor angucken. Love and Thunder. So nicht. Macht einfach alles genau anders als dieser Film.
Ja, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die den sehr lustig finden.
Ich glaube nicht. Ich hab Hoffnung an die Menschheit.
Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die den witzig finden. Aber ich, ja. Also das ist auch nicht meine Art von Humor. Ich glaube, ich hätte ihn witziger gefunden, wenn sie den Humor durchgezogen hätten die ganze Zeit und nicht dauernd mit dieser Ernstkeule noch rumgekommen wären, weil der Film wusste ja überhaupt nicht, in welche Richtung er geht. Es war so eine verschwendete Lebenszeit, diesen Film zu gucken.
Ja, alle haben es mir gesagt. Ich hatte noch mehr Lust, dann ihn zu gucken. Und ich habe mich alle gewarnt. Aber ich dachte nicht, dass er so schlecht wird.
Ja, und er war so schlecht.
Er war schlechter.
Ja. Man kann gar nicht genug davor warnen.
Tatsächlich auch mein neuester, schlechtester Film. Ja. Ich hatte immer so, ich war früher super viel in so Sneak-Previews und da waren wirklich viele grottenschlechte Filme. Aber die hatten immerhin kein Budget. Die haben nicht so getan, als wären sie gut.
Ja.
Das ist Marvel.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, ja.
Ja, Thor ist jetzt ganz neu, ganz da unten. Früher war es immer Daredevil, den fand ich ganz früher auch mal so schlecht. Also den Film, nicht die Serie. Die Serie war sehr cool. Ja, aber Thor hat jetzt den Rang ganz unten eingenommen.
Ja. Also auch wenn man euren Humor kritisiert oder denkt, oder ihr selbst denkt so, ihr seid gerade nicht so witzig, der Film hat anscheinend auch Fans, laut Nicole. Also das wird schon.
Genau. Ja. So.
Gut.
Jetzt hören wir auf.
Wenn ihr den Film gut fandet, schreibt uns bitte. Dann entfolgt diesen Podcast. Nein, Quatsch. Ihr dürft bleiben. Würde mich aber wirklich interessieren, ob jemand den geguckt hat und dachte so, ja, geil.
Klapp schon.
Ich weiß nicht.
Wir finden diese eine Person auf dem Planeten. Aber es muss ja, ich meine, der lief ja auch, glaube ich, jetzt nicht so schlecht, oder?
Naja, natürlich nicht, weil der erste und zweite ja gut waren.
Das stimmt. Jeder gedacht hat,
ja, klar, geil. Geht man dann da rein. Ja, nee, der davor, also Ragnarök war ja super.
Ja.
Ach, ja, gut.
Ja, ich bin jetzt gebrochen fürs Marvel-Universe. Ich will mir keinen Marvel-Film mehr angucken.
Nee, also ich habe vorher eigentlich schon gesagt, ich gucke keinen mehr, aber das hat mir jetzt echt, das hat es komplett zerstört.
Ja.
All mein Glauben an dieses Universum.
Ja.
Ja. Gut. So. Jetzt noch irgendwas Comic-Relief-mäßiges schnell, bevor alle da sind. Ach ja. Gut, gut. Kauft das schwarze Element, lest es. Es geht um Lasagne und Humor.
Stimmt. Das mit der Lasagne ist zwar nicht witzig, aber ja. Es gibt Lasagne und es gibt Humor.
Und Tränen und Schmerz.
Alles, alles gibt's.
Ja, nice. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Oh, unser Buch könnt ihr übrigens auch vorbestellen. Das sollte ich vielleicht auch
noch
schnell sagen.
Das oh ja, stimmt. Kraft,
das
noch ein bisschen Werbung
gar nicht gesagt. Ja, könnt ihr vorbestellen. Nicole malt euch auch was rein.
Das macht Annabelle immer, weil ich nicht, weil ich, du bist fürs Malen zuständig.
Ja, leider schon.
Aber ich packe in die Shownotes.
Genau, dann könnt ihr es nachbestellen. Es würde uns riesig freuen, weil wie immer habe ich Angst, dass niemand, also das ist meine Angst, dass niemand kommt. Die habe ich auch beim Bestellen.
Ja.
Und dann liege ich da, dann muss Nicole mich trösten, während ich auf dem leeren Signiertisch liege und so ein Tantrum habe.
Ich werde da auch liegen.
Ach so, da muss Frederik von Kraft uns trösten. Frederik muss uns trösten. Aber nicht. Will er nicht machen, der wird es einfach nur auslachen. Ja, also bitte bestellt, damit dieses Szenario nicht eintrifft, bestellt unser Buch vor, wir würden uns sehr, sehr doll freuen. Jo.
Ja. Okay.
Gut.
Wir gehen jetzt.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Wir gehen jetzt, ja. Tschüss.